Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Ally, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Und heute bei euch einmal die wunderbare Sabine.
Und mir live zugeschaltet die hervorragende Lisha.
Hallo. Live zugeschaltet. Jetzt, wir machen das auch heute das ohne Bild.
Wie in so einem Sportevent ist das ja. Jetzt live zugeschaltet.
Ja. Ja, das ist auch alles schräg, dass ich dich nicht sehen kann und nur hören und Co. Das ist, schau mal, wie unser ADHS das aufnimmt.
Fängt ja schon gut an, ne?
Ja, ich glaube, es wird wild, aber das ist ja auch unser erster Name.
Aber echt.
Sehr schön. Wir haben ein schönes Thema heute. Und zwar, wir befinden uns ja im März und wir nehmen die Folge am Feministischen Kampftag auf, also am 8.3. Und es scheint die Sonne, der Himmel ist blau und es ist ja auch Women's History Month im März. Und da haben wir uns doch gedacht, das wäre doch nett, einmal hier tolle Frauen zu besprechen, die sich für Gerechtigkeit, Vielfalt, Inklusion und Gleichstellung eingesetzt haben. Und genau, da hat jede von uns zwei mitgebracht und die werden wir einfach erzählen und von ihnen inspirieren lassen und den ihr Tun und ihr Schaffen mit euch allen teilen.
Genau. Das machen wir heute, damit wir mal ein bisschen Namen auch lernen, was wir für coole Frauen überhaupt haben.
Genau. Weil sonst wissen wir immer die tollen Herrennamen, die irgendwelche Sachen gemacht haben, aber die Damen,
holen uns jetzt die Damen ins Gedächtnis, genau.
Genau. Sabine, möchtest du anfangen?
Ja, da fange ich doch einfach mal an. Also meine erste wundervolle Frau, die ich mitgebracht habe, ist die Rosa Parks. Die ist geboren am 4.2.1913 in Alabama und gestorben am 24.10.2005 in Detroit. Sie war eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin. Und jetzt erzähle ich ihr, was sie denn so ausmacht. Warum ist sie denn so eine herausragende Frau? Warum habe ich sie mir ausgesucht? Also, sie wurde 1955 in Montgomery festgenommen, weil sie sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Damals war das ja in Amerika so, ich glaube, wir alle kennen das, gab es ja die Rassentrennung. Das heißt, im Bus, der war quasi so aufgeteilt, vorne durften die weißen Menschen sitzen und hinten nur die schwarzen. Und dann gab es eine Reihe in der Mitte, die war quasi sozusagen gemischt. Das heißt, da durften schwarze Menschen sich hinsetzen, aber sobald eine weiße Person sich in diese Reihe setzen wollte, mussten alle schwarzen Fahrgäste aufstehen und mussten nach hinten. Total absurd.
Das ist einfach so krank.
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber es ist auch leider alles gar nicht so lange her. Mhm. Also 1955, so. Genau, also die Situation war so, Rosa Parks saß in dieser Reihe, dann kam ein schwarzer Fahrgast, wollte sich da hinsetzen, alle anderen sind aufgestanden und sie hat sich geweigert. Rosa Parks weigerte sich, ihren Sitzplatz herzugeben und dann wurde sie verhaftet. Was dann daraus folgte, war der Busboykott von Montgomery und unter anderem dieser Boykott führte auch dazu, dass diese schwarze Bürgerrechtsbewegung quasi anfing. Und diese Bürgerrechtsbewegung endete dann damit, dass die Gesetze der Rassentrennung dann am Ende in Amerika abgeschafft wurden. Also richtig cool. Die hat richtig für Alarm gesorgt, die Rosa Parks, weil sie sich geweigert hat, von dieser Scheißreihe aufzustehen. Und ich finde das so krass. Wir hatten sie eben schon mal kurz. Stell dir mal vor. Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also es geht nicht in meinen Kopf rein, dass es überhaupt so war. Oder ich kann es mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Stell mal vor, du sitzt da in deinem Bus und dann kommt da jemand und sagt, ich sehe anders aus wie du, jetzt stehst du mal bitte auf und ich setze mich jetzt dahin. Total absurd, ja. Und Rosa Parks, wie gesagt, hat sich aufgelehnt, wurde verhaftet und hat dann diese Bürgerrechtsbewegung unter anderem mit losgetreten. Ja.
Ach, sehr schön. Es ist auch schön, dass du mit Rosa Parks startest, weil meine Frau, die ich ausgesucht habe, zitiert auch ganz oft Rosa Parks oder nimmt Rosa Parks auch als Inspirationsquelle.
Ja.
Genau. Und bei mir handelt sich es um Alice Nicom, also oder Alice Nicom. Und die Alice Nicom ist aus Kamerun und ist Afrikas wichtigste Stimme für die Rechte von LGBTQ-Personen. Aha. Und man muss sich einmal vorstellen, dass in Kamerun Homosexualität halt illegal ist. Das heißt, man wird mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft oder das Mindestmaß ist halt eine Geldstrafe. Und es herrschen, also existiert in Kamerun kein Antidiskriminierungsgesetz wie hier, was quasi uns vor queerfeindlicher Gewalt schützt. Also gesetzlich sind wir geschützt natürlich. Die Realität sieht oft anders aus. Ja. Und in Kamerun ist es gesetzlich so verankert, dass man eigentlich die Person in flagranti erwischen muss bei einer homosexuellen Tätigkeit, sage ich mal. Ja. Auch völlig wahnsinnig. Also was sich das ja auch vorstellen. Also muss man so irgendwie so in irgendeinen Raum laufen und dann Leute irgendwie beim Sex sehen. Also absurd. Also so ist es gesetzlich verankert. Aber die Realität sieht halt ganz anders aus, dass sobald ein Verdacht besteht, dass jemand homosexuell sein könnte, dann werden die Leute einmal, wenn die verdächtig werden, einmal festgenommen, in Untersuchungshaft gesteckt und meistens auch gleich angeklagt. Ja, und das ist halt auch so weit, dass es ja nicht nur homosexuelle Menschen wie schwule oder lesbische Menschen betrifft, sondern natürlich auch Menschen, die außerhalb der binären Geschlechter aussehen, halt auch betrifft. Also Transmenschen, Intermenschen oder halt nicht-binäre Menschen. Mhm. Und ich habe mich ja so ein bisschen damit mehr dann befasst, okay, wie stellt man sich so einen Alltag von LGBTQ-Leuten in Kamerun vor? Also wenn, und das fand ich, also das ist jetzt sehr grafisch, was ich sage und gerade erzählen werde, aber ich zitiere das mal. Ja. Mhm. Und zwar, wenn in Kamerun ein Mann schwul gehalten wird, dann wird er verhaftet. Ein Armeearzt steckt ihm mehrere Finger ins Rektum und je nachdem, wie viele Finger Platz haben, gilt das als Beweis, dass der Mann mit Männern schläft. Er wird angeklagt und bekommt bis zu 5 Jahren Gefängnis. Ja, das ist richtig, richtig schlimm.
Ich krieg zu viel.
Ja, und weil das eine riesengroße Ungerechtigkeit ist, die halt Alice Nicom einfach gesehen hat und das ganz schlimm fand, kommt sie da quasi ins Spiel. Ne? Ja. Also, die Alice ist geboren am 14.01.1945 im Podcak, Kamerun und ist Rechtsanwältin und Menschenrechtlerin. Sie ist auch die Gründerin und Vorsitzende der Organisation ADEFHO, Association for the Defense of Homosexuals. Die Organisation setzt sich gegen die Diskriminierung und gesellschaftliche Ausgrenzung von homosexuellen Menschen in Kamerun ein. Und ich habe jetzt nicht gefunden, ob sie jetzt queer ist selber. Also sie ist auf jeden Fall verheiratet und hat 2 Kinder. Ich würde jetzt einfach, ich weiß es nicht, aber es klang alles eher so danach, dass sie einfach ein sauguter Ally ist. Genau, die Alice studierte Rechtswissenschaften einmal in Toulouse und in Douala. Und 1969 erhielt sie als erste schwarze Frau in Kamerun ihre Zulassung als Anwältin, was halt auch krass ist. Und seit 1974 arbeitet sie in einer Gemeinschaftskanzlei in Douala. Genau, und sie bekam besonderes internationales Aufsehen, als sie einen Fall quasi hatte von einem Mandanten. Der Fall war von 2011. Dieser Mandant sollte wegen seiner Homosexualität ins Gefängnis kommen und da hat sich dann auch Amnesty International eingesetzt und hat daraus so eine weltweite Kampagne geführt und so wurde hier quasi erschaffen auch dann auch öffentlich und 2003 gründet sie dann die Organisation ADFO, die erste kamerunische Organisation zum Schutz und Rechte von lesbischen, schwulen, bi- und Transmenschen. Und natürlich hat die Gründung damit ein, also die Gründung hat das natürlich hervorgebracht, dass sie einen erheblichen Widerstand bekommen hat, einmal seitens der Regierung und der Öffentlichkeit. Ihr wurden schon ganz oft Verhaftungen angedroht und dass, genau, und dass man ihr quasi die Kanzlei entzieht. Sie erhält seit mehreren Jahren täglich Drohungen und Morddrohungen und benötigt Personenschutz. Ja. Und sie hatte auch einen Kollegen, der Michael Thuet, der mit ihr da auch zusammengearbeitet hat. Und er musste aus Sicherheitsgründen mit seiner Familie tatsächlich das Land verlassen. Und sie ist die einzige ansässige Anwältin in Kamerun, die halt homosexuelle angeklagte Menschen vor Gericht dann auch verteidigt. Und ich habe auch ein sehr interessantes Interview von ihr gelesen, wo sie halt dann sagt, dass, also sie hat halt diese Organisation und das ist wirklich so der einzige Safe Space für, sag ich mal, queere Menschen in Kamerun, die kommen dahin oder Freunde oder irgendwie Angehörige kommen dahin und sagen, okay, und das liegt jetzt vor. Und dann fährt die halt durchs Land und versucht, die Menschen vor Gericht zu verteidigen. Und krass. Man muss sich auch vorstellen, dass in Kamerun einfach die meisten Menschen auf der Welt ins Gefängnis gehen wegen ihrer Homosexualität. Also so viele Anklagen, wie es in Kamerun gibt, gibt es kein Land auf dieser Welt. Mhm. Genau, und sie hat halt gesagt, was so bei ihr so ein Turning Point war, war, dass sie halt ganz viele junge Männer gesehen hat, die zum Beispiel fürs Studieren ins Ausland gegangen sind und da ihre Homosexualität entdeckt haben und die halt frei ausleben konnten. Und sie genau wusste, wenn die halt zurückkommen nach Kamerun, dann sind sie halt in ihrem eigenen Land nicht sicher. Und das ist so ein Grundrecht, das darf man niemandem verwehren, wenn man in seinem Land, wo man halt auch geboren ist, bleiben möchte, muss das halt auch möglich sein. Genau. Es gibt auch eine coole Doku über sie und ihre Arbeit und generell die Situation von LGBTQ-Leuten in Kamerun. Die Doku heißt Born This Way. Ist auch ganz süß, weil eine der Personen, die in den Film porträtiert werden, findet halt den Song von Lady Gaga cool. Ist ja auch sowas wie eine queere Hymne. Und da sind auch viele Interviewausschnitte von ihr, wo sie halt auch über ihre Organisation spricht und über ihre Arbeit und die Leute auch betreut. Genau. Und sie hat auch eine Auszeichnung bekommen. Die deutsche Sektion der Organisation Amnesty International verlieh ihr am 18.03.2014, also vor 10 Jahren, den Amnesty International Menschenrechtspreis. Richtig, was sehr schön cool ist. Ja. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend, dass sie trotz aller dieser Widrigkeiten sich halt einfach für, sage ich mal, eine Community einsetzt, die in ihrem eigenen Land eigentlich gar keine hat und nur im Untergrund quasi existieren kann. Und das finde ich sehr, sehr lobenswert von ihr.
Ja, die ist ja krass drauf, ey. Richtig cool. Auch, dass die, du hast gesagt, das ist die Einzige, die sich da so krass einsetzt, ne? Für die LGBTQ. Ja. Oh, Mensch. Hast du gut rausgesucht, Lisha. Sehr gut.
Vielen Dank, richtig cool. Vielen Dank.
Die gefällt mir.
Ja, die hat mir auch ganz toll gefallen. Ja. Es gibt auch, habe ich gesehen, ein so ein queeres Karrierenetzwerk für queere Anwältinnen und Leute, die in der Justiz arbeiten und so. Und die Organisation heißt auch Alice oder Alice und ist nach ihr benannt, cool, weil sie so ein Vorbild ist. Ja, richtig cute.
Aber die arbeitet noch, gell? Hast du gesagt?
Die lebt noch und arbeitet noch.
Richtig gut. Hervorragend. So, dann komme ich.
Möchtest du weitermachen?
Ja, dann komme ich doch gleich zu meiner zweiten wundervollen Frau. Und zwar die Sojourner Truth heißt sie. Die ist geboren 1797 in New York. Und gestorben.
Okay, krass.
Also so circa 1797. Warum circa, wird sich gleich auftun. Gestorben am 26.11.1883 in Michigan. So. Circa geboren, weil sie ist quasi, so schrecklich wie es auch ist, als Sklavin auf die Welt gekommen. Das heißt, man kann nicht genau nachvollziehen, wann sie tatsächlich, was wirklich ihr Geburtstag ist. Und das werde ich jetzt nicht alles erzählen, weil diese Geschichte von ihr, die ist so herzzerreißend, das ist so schrecklich. Die wurde auf Sklavenmärkten verkauft von einem Besitzer war das ja leider, man muss es ja so sagen, wie es ist, zum anderen. Dann gab es welche, die haben sie ganz schlimm misshandelt. Dann gab es wieder welche, die haben sie besser behandelt, aber egal wie, es muss ganz furchtbar gewesen sein. Und am 4.7.1827 wurden in New York die Anti-Sklaven-Gesetze durchgesetzt. Das heißt, dass ab dem Zeitpunkt im Staat New York, das heißt nicht, dass es überall in Amerika war, sondern erstmal in New York, war es quasi nicht mehr gestattet oder nicht mehr erlaubt, dem Gesetze nach, dass Menschen Sklaven halten. Na, Halleluja. Dann war es aber so, sie hatte auch Kinder und ihr 5-jähriger Sohn wurde trotzdem verkauft von dem damaligen Besitzer sozusagen,
Okay, krass.
was er ja nicht hätte
Ja.
tun dürfen. Das war natürlich ganz furchtbar für sie, ist ja klar, so oder so. Und dann hatte sie quasi Menschen, die ihr, also weiße Menschen, die sie unterstützt haben. Und dann ist sie vor Gericht gezogen und sie war die erste schwarze Frau, die gegen einen weißen Mann vor einem amerikanischen Gericht gewonnen hat. Yes, 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 yes.
Ja, voll
Richtig
gut.
cool. Legendär wurde ihre Rede And ain't I a woman, also zu Deutsch, und bin ich denn keine Frau, im Jahr 1851. Dort forderte sie nämlich die weißen Frauenrechtlerinnen auf, sich auch für die Rechte von schwarzen Frauen einzusetzen. Das heißt, nachdem sie dann quasi keine Sklavin mehr war, hat sie sich sehr für Menschenrechte, Frauenrechte und auch vor allem für schwarze Frauenrechte eingesetzt. Während den 1860er Jahre war sie eigentlich so die einzige vernehmbare Stimme, die es so gab, die sich für schwarze Frauen aussprach und die auch vor allem eine Verbindung zwischen Rassismus und Sexismus hergestellt hat. Das hatten wir auch mal schon, ne, wo wir das
Ja.
Wort Intersektionalität gelernt haben bei uns im Podcast. Und sie, ne, also nicht nur zwischen Rassismus und Sexismus, sondern als erste schwarze Aktivistin hat sie auch eine Verbindung zwischen Frauen- und Sklavenrechten sozusagen hergestellt, weil nur weil das ja in New York abgeschafft wurde, heißt das ja nicht, dass es in ganz Amerika oder anderen Ländern es nicht immer noch Sklaven gab quasi. Und sie war eine der ersten, die da ganz vorne an der Front gekämpft hat und geredet hat. Und ja, wie gesagt, diese Rede, "And ain't I a woman", ist sehr, sehr berühmt und
Bekannt.
bekannt, genau. Und sie hat so richtig Steine ins Rollen gebracht, die Gute.
Sehr
Ja.
schön. Ja, das ist auch krass, also weil die amerikanische Frauenbewegung, also die, sage ich mal, weiße Frauen, weiße Feminismusbewegung, die hat sich zum Teil also gegen die Sklaverei quasi geäußert, aber das war eher so aus dem Trugschluss, weil sie ja auf die Straße gegangen sind mit dem Slogan Ehe ist wie Sklaverei, was ja super, also super, super, super problematisch ist, wenn man das betrachtet, weil klar war die Frau in der, sage ich mal, in einer weißen Ehe dem Mann unterstellt, ja, und hat natürlich da ganz viele Rechte nicht gehabt. Aber wenn man dann nochmal in den Kontext geht, okay, das ist aber keine schwarze Frau, sondern eine weiße Frau, weil sie ja immer noch den weiblichen Sklavinnen überlegener so
Richtig.
und war auch oft Großteil auch mit davon, hat ja trotzdem diese ganze
Davon
Unmenschlichkeit,
profitiert
die
ja
das
auch, ne?
Ganze, genau, erstmal davon profitiert und ja auch mit bestärkt.
Und vor allem
So.
muss man sich ja überlegen, was für schlimme Sachen während der Sklaverei passiert sind, diesen
Ja.
Menschen. Und dann, wie kann man denn dann sagen, Ehe ist wie Sklaverei, während um dich rum ja wirklich Leute
Ja.
als Sklaven leben oder auf die Welt kommen, von ihr wurde der Sohn einfach verkauft. Also das kann man
Ja,
ja,
das also.
das ist ja wild, ey, wie man das,
Also es ist einfach schrecklich.
ja.
Also es zeigt einfach, dass die einfach für die schwarzen Menschen halt einfach keine Menschen
Ja,
waren.
ja, ja,
So, also da
ja.
ist ja jegliche Gefühl von Menschlichkeit und Mitgefühl einfach für die Personengruppe überhaupt nicht vorhanden
Ja,
gewesen, sondern es
richtig.
war halt einfach nur Gegenstand. Ach, das ist krass. Ne? Und ja, also generell ist ja die, also es gibt eine gute Netflix-Doku über die Sklavengeschichte in der USA und auch über diesen Abraham Lincoln und dass der, weil der wird ja immer so als Befreier, aber der ist halt trotzdem Rassist gewesen, ja. Also es ist super interessant. Ich weiß jetzt leider nicht mal, wie die Frau hieß, aber es gab, also es gab ja dann diesen Befreiungsakt und dann waren ja ein Großteil schwarze Menschen dann auch gleichgestellt und konnten auch richtig loslegen und haben halt in vielen Sachen weiße Menschen halt einfach überholt und waren dann sehr erfolgreich. Ja. Und dann kam wieder Kuckucksklan.
Ja, und hat sie wieder platt gemacht.
Und, genau, und hat da ihren Streifzug gemacht. Und sie hat sich das zur Aufgabe gemacht, weil keiner es interessiert hat, dass unschuldige schwarze Menschen sterben, das zu dokumentieren. Und es gibt auch ein Buch darüber. Also sie hat dann wirklich
die hat die jeden Taten quasi
Tod aufgeschrieben. Ja, das ist ja auch also unglaublich traurig, aber war unglaublich wichtig, das festzuhalten. Ja,
dass die Namen auch nicht verloren gehen, ne? Von den, von den Opfern da. Ja.
Na.
Eieiei.
Ja, also echt.
Ja.
Ich finde das immer so krass, weil da immer so viel Leid dahinter steckt. Mhm.
Aber das Ding ist ja oft, dass dieses Leid, was denen erfahren ist, dass das ja auch so Katalysator ist, dass die dann, dass die Frauen dann so krasse Sachen in Bewegung gesetzt haben. Weil.
Ja, das ist, ja, auf jeden Fall. Das ist halt die Kraft der Wut oder der weiblichen Wut. Kleiner
Bing,
Tiger.
Bing.
Dazu werden wir auch in naher Zukunft eine ganz tolle Folge machen und auch eine ganz tolle Frau zu Gast haben. Ja. Aber dazu
verratet es nicht, aber, ihr müsst abwarten.
Genau, aber zur weiblichen Wut, das ist ja das Tolle an dem Gefühl der Wut, dass sie halt einfach Ungerechtigkeit auch einem die Kraft gibt, das halt auch irgendwie zu überwinden.
Ja, richtig. Verrate nicht zu viel, Lisha.
Nein. Ich schweige.
Ja, genau. Jetzt darfst du mit deiner zweiten Frau um die Ecke kommen.
Genau. Also ich stelle euch einmal Audre Lorde vor. Mhm. Ich muss sagen, Audre Lorde war für mich so die erste aktivistische Frau, womit ich also wirklich mit dieser Rassismusaufklärung und dieser Intersektionalität an Feminismus irgendwie so die ersten Berührungspunkte hatte. Ja, also Audre Lorde ist eine Schriftstellerin und Aktivistin. Die ist am 18. Februar 1934 in Harlem, New York geboren und leider verstarb sie am 17. November 1992. Sie bezeichnet sich selbst als Black, Lesbian, Feminist, Mother, Poet, Warrior, also schwarze Lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin und Kriegerin. Und das finde ich eigentlich sehr ganz cool.
Ja.
Das klingt sehr, 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 sehr ausdrucksstark auf jeden Fall. Also Audre war als Kind kurzsichtig. So stark kurzsichtig, dass sie eigentlich im juristischen Sinne schon blind war. Aber das hat sie nicht aufgehalten, denn mit 4 lernte sie schon das Lesen und ihre Mutter brachte ihr dann das Schreiben bei. Und ihre ersten Gedichte schrieb sie tatsächlich in der ersten Klasse. Mhm. Und Lorde besuchte das Hunter College High School für Hochbegabte und machte 1951 ihren Abschluss. Genau, nach ihrem Abschluss verbrachte sie ein Jahr an der Uni in Mexiko und für sie, es hätte das dann auch irgendwann mal gesagt, war das so einer der bedeutsamsten, das bedeutsamste Jahr für sie, für ihre Selbstbestätigung, einmal als Dichterin, aber auch als lesbische Frau. Und sie kam dann nach New York zurück und machte dann einmal ihren Bachelor in Bibliothekarswissenschaft und da auch einmal den Master. Und Andrew will ich immer sagen, Audre Lorde arbeitet als Bibliothekarin und schreibt weiter und war aktiver Teil der homosexuellen Subkultur in Greenwich Village. Und das haben wir, wenn sich da eine oder die andere dran erinnert, Greenwich Village in New York ist natürlich auch das Gay-Viertel gewesen oder immer ist es immer noch. Da waren dann quasi 10 Jahre später dann die Stonewall Riots, da hatten wir es auch mal über Marsha P. und Sylvia Rivera, die haben da auch in dem Viertel gelebt. Also wer weiß, vielleicht kannten sie sich auch, who knows, aber das stelle ich mir sehr, sehr spannend und sehr interessant vor, mir vorzustellen, dass all diese Charaktere halt auf diesem relativ kleinen Ort
da alle gelebt haben, ne? Ja.
Genau, und einfach auch die queere Community gebildet haben. Sie blieb dann bis 1968 in New York. Und schon in den 60er Jahren hat sie angefangen, regelmäßig ihre Gedichte zu veröffentlichen. Und der Wendepunkt kam tatsächlich 1968, als sie quasi einen Zuschuss verliehen bekommen hat bei einem College und dann so ein KünstlerInnen-Residenz bekam. Mhm. Also das ist sowas wie irgendwie eine Fakultät zum Beispiel sagt, hey, deine Arbeiten sind sau spannend, wir holen dich ein, du kannst kriegst von uns Geld und Unterkunft und kannst dann halt arbeiten.
Ja.
So, das ist das, was sie dann getan hat und dann auch geschrieben hat. Und die Audrey hat halt auch einen großen Bezug zu Berlin, weil sie zwischen 1984 und 1992 hielt sie sich super oft in Berlin auf und war halt maßgeblich für die Entstehung der afrodeutschen Bewegung zuständig in Deutschland. Sie hatte auch eine Gastprofessur an der FU Berlin. Und war halt einfach auch so Aufklärerin für Rassismus und hat versucht, so weißgelesene Menschen intersektionellen Feminismus halt auch nahezubringen. Mhm. Und das muss auch super spannend gewesen sein, weil es gibt eine Dokumentation von ihrer Arbeit und ihr Leben in Berlin. Und der Film heißt Audre Lorde, The Berlin Years von 1984 bis 1992. Und dieser Film wurde, glaube ich, auf 64 verschiedenen Filmfestivals gezeigt, auf der Berlinale und hat auch aus 7 Auszeichnungen bekommen. Ich habe leider die Doku noch nicht gefunden, aber die ist bestimmt sehr, sehr spannend. Ich habe den Trailer gesehen und das ist einfach, also was Lord sagt, ist halt einfach, einfach auch atemberaubend und catcht einen völlig. Und leider um 1980 rum veröffentlichte sie The Cancer Journal. Das ist einmal quasi ihr Krebstagebuch, wo sie über ihre Mastektomie und die Folgen des Brustkrebs schreibt. Mhm. Und 6 Jahre danach wurde sie mit Leberkrebs diagnostiziert und Lord starb dann am 17.11.92 an den Folgen ihres Brustkrebserkrankung. Mhm. Bevor sie starb, nahm sie an einer afrikanischen Namenszeremonie teil und nahm den Namen, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Gamta Adisan an und der bedeutet She now makes her meaning known. Übersetzt, sie macht ihre Bedeutung deutlich. Hm. Und das
passt,
ist eigentlich so
voll
der wunderschöne Name. Sehr beeindruckend. Also kurz nochmal zu ihren Texten und ihren Gedichten. Also die spiegeln so vieles wider, dass sie in der Antikriegsbewegung war, in der Frauenbewegung, dass sie sich für die Rechte der schwulen Lesbischen eingesetzt hat und dass sie halt auch Feministin war. Insgesamt hat sie zwischen 68 und 93 einfach 14 Bücher veröffentlicht. Mhm. Die bekanntesten, die haben wir auch in diversen Bücherposts schon einmal gezeigt. Das ist einmal The Black Unicorn und Sister Outsider. Wie ich schon gesagt habe, also sie war so meine ersten Berührungspunkte mit der ganzen Thematik. Und natürlich wurden ihre Werke vielfach gewürdigt. Wenn ihr wissen wollt, was genau, dann guckt bitte bei Wikipedia, weil die Liste ist so lang. Und die Liste ihrer Ehrungen ist auch meterlang gefühlt. Ich habe jetzt so meine Favorites rausgepickt. Ja. Und zwar 2022 wurde ein Einschlagskrater auf dem Planet Merkur nach ihr benannt.
Hä, wie geil
der heißt,
ist das
Lord-Krater. Sauwitzig. Ja, und in Kreuzberg wird, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder dass es noch passieren wird, wird der nördliche Teil der Matthäusstraße in die Audre Lorde-Straße umbenannt.
Oh, das gefällt
was
mir.
Was sehr schön ist. Ja. Ja, das finde ich richtig cool und auch, dass man dann diesen Bezug zu Berlin irgendwie wieder aufgegriffen hat, finde ich richtig schön. Und ich habe mir dann auch noch so 2 Zitate von ihr rausgesucht, die, wo ich finde, dass sie halt einfach immer noch so aktuell sind. Und einmal ist es das bekannte Zitat von ihr: Ich bin nicht frei, während während jede Frau unfrei ist, auch wenn ihre Fesseln ganz anders sind als meine
Ja.
eigenen. Und das zweite Zitat, das ist wirklich sehr zeitaktuell, finde ich, dein Schweigen wird dich nicht beschützen. Und
Oh,
da kriege ich
ja.
jedes Mal,
Oh,
ja,
ja.
da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil das ist halt genau das. Also man
Ja.
denkt, dass wenn man sich bei gewissen Thematiken einfach so in Schweigen hüllt, dass einem nichts passiert
Ja.
oder passieren
Und
kann,
dass
wenn
es
man
einen auch
irgendwie
nicht
nicht.
betrifft, ne? Aber es stimmt ja eigentlich gar
Ja,
nicht, ja.
nee. Genau, das ist einmal die Audre Lorde
Sie ist ja
gewesen,
richtig
die
cool, die
tolle.
tolle Audrey. Gefällt mir.
Ja.
Sehr schön. Ach Mensch, was es für tolle Frauen gibt, Lisha.
Ja, ich weiß nicht, also wir haben jetzt so ein bisschen Zeit, also wir haben jetzt also schon hier so durchgeprescht.
Ja.
Wir hatten ja Angst, dass wir dann irgendwie
Manchmal haben wir zu
das
Angst, es
irgendwie.
ist zu kurz, dann haben wir Angst, es ist zu viel.
Ja. Deswegen, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber ich habe irgendwie, habe ich gedacht, wie kann ich mich entscheiden? Das sind alles so wichtige
Ganz schwierig, ja.
Frauen und so jede Geschichte für sich
Ja.
irgendwie so einprägsam und irgendwie so wichtig, weil jede einfach so eine andere Art hatte, an so die Probleme seiner Zeit oder der immer noch heutigen Zeit irgendwie dran zu gehen.
Ja, ich hatte mir auch ganz viele Namen rausgeschrieben und hab dann so angefangen, so mich da so reinzulesen, und jede einzelne, die hat so, so coole Sachen gemacht. Entweder, ne, manche leben noch, manche leben nicht. Man muss sich ja dann entscheiden, was man sich dann so auspicken will. Aber so cool einfach, wie viel tolle Frauen es gab oder gibt, die einfach so schön passen zu dem feministischen Kampftag, weil sie einfach so tolle Sachen gemacht haben oder sich so toll einsetzen noch. Und ja, da wird man ganz rührig, finde ich, wenn man sich das
Auf
so
jeden
anguckt,
Fall.
ne? Ja.
Ich finde auch immer, also bei mir kommt dann immer das so von wegen, oh, man könnte ja irgendwie, weiß ich, man sollte irgendwie mehr machen und hin und her. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, ich glaube auch so irgendwie so seine Nische zu finden
Ja.
und das, was wir ja tun, ist ja auch irgendwie ja, feministisches Kämpfen, auch wenn es jetzt irgendwie nur über so einen Podcast und irgendwie Wissen vermitteln ist. Aber weil ich auch irgendwie gedacht habe, so, oh, an dem Tag auf jeden Fall auf eine Demo und das noch machen und das und das. Und ich finde, manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass es einen so überwältigt,
Ja.
weil man denkt, dass es halt einfach auch man so schnell nicht so Erfolge sieht.
Ja. Aber weißt du, Lisha, was wir hier machen, das ist einfach feministische Basisarbeit, weißt du? Weil wir, so das ist das Gefühl, was ich dann immer habe, weil wir lernen ja auch selber immer ganz viel, und wir versuchen dieses, ich sag mal, feministische Wissen in die Welt hinauszutragen. Und auch, ne, wie wir jetzt sagen, dass wir einfach ein paar Frauen uns raussuchen und einfach nur ihre Namen sagen und die Geschichte kurz erklären, einfach nur, um dieses Wissen weiter zu verbreiten. Das finde ich ist auch so wichtig. Und das freut mich dann auch immer, wenn wir dann Feedback kriegen, dass die Folge gefallen hat, dass die Leute coole neue Sachen gelernt haben und so,
Ja.
weißt du? Und wie du sagst, jeder muss so seine Nische finden. Wir können nicht überall auf allen Kämpfen stattfinden. Wir müssen halt, man muss sich auf so eins konzentrieren irgendwie, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Und das ist auch irgendwie so schön, auch mitzubekommen, so von, das war auch letztens irgendwie, dass eine Bekannte oder halt auch Arbeitskollegen gesagt hat, boah, sie hat doch überhaupt gar keine Berührungskunde mit diesem Thema Feminismus irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hört ihr gerne mal unseren Podcast an und so. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was so ihre
Oh
Rückmeldung ist und
ja.
ob das irgendwie auch einfach auch Früchte trägt.
Ja.
So, das ist ja auch ganz
Ja.
spannend zu sehen.
Weil du es gerade gesagt
Und das ist.
hast, letztens hat auch eine zu mir gesagt, dass sie das auch so toll findet, was ich mache mit dem Podcast und was ich dann auch so sage, wenn wir uns dann unterhalten und so. Und ich finde, das ist auch so eine tolle Rückmeldung, einfach zu hören, dass man so einen guten Weg eingeschlagen hat, wenn du weißt, was ich meine. So dass, weil wir, ne, wir machen das ja jetzt schon über ein Jahr, und wie viele Gedanken wir uns da im Vorfeld drüber gemacht haben. Und ne, wir müssen die Folgen aufnehmen. Da wird ja auch ganz viel Zeit und ganz viel Arbeit reingesteckt. Und wenn man einfach sieht, hey, das bringt was, so, ne? Leute gefällt das, die nehmen da was mit, ist das richtig cool.
Ja, und das ist ja auch dieses, Ich mochte auch das Wort, als wir mal in der Besprechung waren mit der geheimnisvollen zukünftigen Gästin, fand ich das Wort dieses feministische Self-Care,
Ja,
darüber habe
ja,
ich ganz oft
ja, ja, ja.
nachgedacht. Und im Endeffekt ist das ja nichts anderes. Also wenn man aus einer Ungerechtigkeit heraus agiert, egal wie das jetzt aussieht, um einfach eine Gerechtigkeit zu schaffen und eine Verbesserung, dann ist das ja auf eine Art und Weise Self-Care. Und ich glaube, die geht es auch so. Also es ist ja also die Wut, die man irgendwie als Frau oder als marginalisierte Gruppe tagtäglich erlebt, hat halt dann ihren
Ja,
Platz
und kann dir
und
so
kann irgendwie
hinleiten,
verarbeitet
ne?
werden und irgendwie auch losgelassen werden. Und das ist auch ganz, ganz spannend und interessant, was einfach welche Tools die Frauen dann einfach auch genutzt haben. So.
Finde ich auch. Ach, schön, Lisha. Es ist einfach schön. Das Wetter ist schön. Wir machen eine schöne Podcast-Folge. Wir bringen euch tolle Frauen bei. Es ist einfach herrlich.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns auch überlegt, weil es ja so viele gab und es wird tatsächlich die Woche eine etwas kürzere Folge, warum denn nicht? Wir wollen raus ans noch in die restlichen Sonnenstrahlen einmal noch wahrscheinlich erhaschen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir tatsächlich am Ende noch mal ein paar Namen einfach vorlesen und das einfach nachhallen lassen. Tolle Frauen, die sich für tolle Sachen einsetzen. Und wenn ihr Interesse habt, werden wir auf jeden Fall Insta verlinken und alles drum und dran. Und dann könnt ihr selber recherchieren.
Wer
Das
das
ist eure
ist.
Hausaufgabe.
Genau. Dann würde ich sagen, Lisha, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Und dann
Ja.
dürft ihr am Ende unserer Verabschiedung noch tolle Frauennamen lauschen. Das heißt, ihr Lieben,
Genau.
wenn euch das gefallen hat, dann bewertet gerne unsere Folge, teilt sie, kommentiert. Wir sind jetzt auch nicht nur bei YouTube, TikTok oder Spotify, wir sind jetzt auch bei Podimo zu hören. Ganz brandaktuell. Das heißt, wenn ihr einen Podimo-Account habt, dann wäre das richtig cool, wenn ihr uns ab sofort bei Podimo hört, weil wir da einfach Geld kriegen.
Finde das super,
Das ist
weil
richtig
eigentlich
cool.
noch, ja, also abgesehen davon, und ihr wisst ja, mit Monetos ist auch viel mehr möglich, aber ich finde es witzig, weil ich mache ja meistens immer so das Intro und das Outro und wir haben uns gar nicht abgesprochen und ihr müsst halt auch wissen, dass ich heute die Sabine auch gar nicht sehe. Machen das Ganze remote, haben irgendwie technische Probleme. Wir machen das irgendwie über so eine ganz Oldschool-Telefonlinie. Deswegen sogar telepathisch sind wir ein hervorragendes Team.
Es ist einfach schön, genau. Hast du noch was zu
Genau.
unserem Outro zu sagen, Lisha? Oder war es das mit unserem Outro?
Du hast es
Toll, gell?
hervorragend angeworben. Das kannst du gerne in Zukunft immer machen. Ich kann nur mich ganz herzlich bei jeder einzelnen Person bedanken, die sich diesen Podcast anhört und wünsche euch einfach eine schöne Woche und tschüss und bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Nura Ghazi Safadi.
Dement de mir.
Mosen Hassan.
Kübra Gümüzey.
Luis Otto Peters.
Marsha P. Johnson.
Clara Zetkin.
Silvia Rivera.
Simone de Bois.
Judith Butler.
Gloria Steinem.
Emilia Hoog.
Eleonora Wiedenroth Kulibali.
Alexia Salvador.
Beshit Najafi.
Marielle Franco.
Kathy Gelbin.
Rita Banerjee.
Kimberly Crenshaw.